Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
Denkst du überhaupt mal an deine Frau? Damit du Bescheid weißt, ich habe ihr alles gesagt. Das Doppelspiel ist jetzt zu Ende.
Was sollte das? Warum machst du das? Was bildest du dir eigentlich ein?
Versteh mich doch. Mann, versteh mich doch.
Du kriegst deine Chance. Mach's wieder gut. Komm schon. Mach's wieder gut.
Mein Name ist Stefan Lukas. Ich bin Rechtsanwalt und seit bald 25 Jahren ausschließlich im Bereich Strafrecht tätig. In meinem Podcast Täter und Opfer berichte ich euch direkt aus meiner Kanzlei von Fällen, die sich tatsächlich zugetragen haben, die Menschenleben verändert oder gar zerstört haben und die ich alle persönlich verhandelt habe.
Alle szenischen Einspieler wurden auf der Basis von Prozessakten und Gesprächsprotokollen nachempfunden und von Sprecherinnen und Sprechern gelesen. Namen wurden aus Gründen des Opferschutzes geändert.
Der heutige Fall führte mich nach Oldenburg in Holstein. Das ist jetzt nicht das große Oldenburg, das ihr alle kennen werdet, sondern das kleine Oldenburg. Das liegt nur wenige Autominuten vom Weißenhäuser Strand entfernt und dieser Strand wiederum liegt an der Ostsee. Ich weiß das alles so genau, weil ich meine Kindheit da ziemlich oft verbracht habe. Bis ich 11 wurde, war ich in jeden Sommerferien mit Familie, also meinen Eltern, meinen Geschwistern, dort, um meine Großeltern zu besuchen. Und es waren einfach schöne und unbeschwerte Zeiten. Wenn ich so zurückdenke, denke ich auch an einen gewissen Tom Behnke. Der wohnte nämlich im Nachbarhaus, ist so alt wie ich. Und als ich jetzt wusste, dass ich nach Oldenburg komme, schrieb ich ihn einfach mal an, sagte ihm, dass ich kommen werde und fragte ihn auch, ob er womöglich meinen Mandanten Sven Jörges kennt. Das wäre nicht so unwahrscheinlich, denn Oldenburg ist nun wirklich eine sehr kleine Stadt. Aber ich erhielt damals leider keine Antwort von Tom, was mich ein bisschen verwunderte und auch ein bisschen enttäuschte. Aber dazu später, denn dass Tom sich bei mir nicht meldete, dahinter steckte eine ganz erschütternde Erklärung. Doch jetzt erstmal zum Fall selbst. Das Oldenburger Amtsgericht hatte meinen Mandanten 3 Tage, bevor ich ihn dann kennenlernen sollte, wegen 5-facher Vergewaltigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Das wollte der 63-jährige Sven Jörges nicht hinnehmen. Er hatte seinen bisherigen Verteidiger bereits gekündigt und hatte mir den Auftrag erteilt fürs Berufungsverfahren und er fasste seinen Auftrag in wenige und sehr präzise Worte.
Herr Lukas, ich will nicht in den Knast. Ich habe das Mädchen geliebt. Ich liebe Sabrina immer noch. Wissen Sie, ich habe die Kleine über eine Anzeige im Internet kennengelernt. Und sie sah richtig süß aus. 19 Jahre, genau mein Typ. An mir mochte sie, dass für mich alles immer so easy war. Deshalb haben wir uns schon bald zu einem ersten Treffen verabredet. In einer Eisdiele in Eutin. In Oldenburg hätte uns ja sofort jeder gesehen und erkannt. Typisch Kleinstadt. So richtig wie auf dem Präsentierteller. Gleich am ersten Tag haben wir uns geküsst. Und von da an haben wir uns bestimmt so 2-mal in der Woche getroffen und einfach Spaß miteinander gehabt. Ich mag Frauen nun mal. Sie müssen nicht immer blutjung sein. Meine Ehefrau Petra ist zum Beispiel 34. Aber bei Sabrina wollte ich eben mal so ein richtiger Sugar Daddy sein. Wissen Sie, was das ist, ein Sugar Daddy? Ich habe Sabrina oft zum Essen eingeladen. Wir waren im Kino. Und beim gemeinsamen Shoppen hat sie regelmäßig tütenweise neue Klamotten heimgeschleppt. Und jetzt redet sie vor Gericht von 5-facher Vergewaltigung. Das bringt mich fast 4 Jahre hinter Gitter. Okay, ich hab da ein paar Vorstrafen. Aber das waren keine großen Sachen. Sabrina und ich, wir hatten tatsächlich nur 5-mal Sex miteinander. Aber eben freiwillig. Das war alles völlig einvernehmlich. Sabrina wollte es genauso wie ich. Das Mädchen hat eine echt blühende Fantasie. Erzählt sie doch glatt der Polizei, ich hätte sie mit Nacktfotos erpresst. Hätte sie zum Sex gezwungen. Ich hätte sie anscheinend mit Nacktfotos erpresst. Natürlich alles gelogen.
Mein Mandant, also ein Sugar Daddy. Naja, ich kannte den Begriff bislang nicht. Sugar Daddy werden Männer genannt, die eine meist, ja, sexuell geprägte, längerfristige Beziehung zu deutlich jüngeren Partnerinnen suchen und die dafür dann diesen jungen Mädels eine Gegenleistung geben. Die kann materiell sein, muss aber gar nicht materiell sein. Die kann auch, ja, in einem gewissen Austausch von Liebe dann ihre Möglichkeiten finden. Die Definition passte genau genommen auf Sven Jörges ganz fabelhaft. Gut, ich meine, wenn beide Seiten es so wollen, dann spricht ja auch gegen so eine Sugar-Daddy-Junges-Mädel-Beziehung gar nichts. Und auch der Gesetzgeber hat da überhaupt nichts einzuwenden. Es ist tatsächlich eh so, dass der Gesetzgeber das Thema Liebe zwischen Jung und Alt ziemlich, ja, ich sag mal, entspannt sieht. Die Grenze für eine Partnerschaft, also bei der Frage, wie jung darf mein Partner, meine Partnerin sein, die wird tatsächlich bei 14 gezogen. Also viele denken immer, 16 oder 18 sei die Grenze. Nein, grundsätzlich ist die Grenze 14. Das heißt, ein Mann oder eine Frau, die 50, 60 oder auch noch älter ist, die darf durchaus sexuellen Kontakt haben zu einem Mädel oder einem Jungen, das gerade 14 geworden ist. Sven Jörges war es allemal nicht darum gegangen, diese Grenze auszuschöpfen. Er hatte ja über das Internet dann letztlich sein, ja, Gegenstück zum Sugar Daddy in der 19-jährigen Sabrina gefunden. Das Urteil des Oldenburger Amtsgerichts, das las ich dann übrigens nicht ganz so entspannt. Da stand nämlich etwas von fünffacher Vergewaltigung. Und für die hatte das Gericht immerhin 3 Jahre und 10 Monate Freiheitsstrafe, also fast 4 Jahre Freiheitsstrafe ausgesprochen. Beim Strafmaß hatte nicht zuletzt eine ganz entscheidende Rolle gespielt, dass Sven Jörges mehrfach einschlägig vorbestraft war. Einschlägig heißt, er hat schon öfter sich strafbar gemacht wegen der Begehung von Sexualdelikten und er war vor längerer Zeit wegen eines solchen Sexualdelikts auch für mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen. Interessant ist hier jedoch, auf welcher Grundlage es zu dem Urteil in dem Prozess gekommen war. Es stand in dem Prozess nämlich Aussage gegen Aussage. Das heißt, die einzige Tatzeugin war das mutmaßliche Opfer, nämlich die 19-jährige Sabrina. Sabrinas Aussage, die war im Prozess also das einzige Beweismittel gegen Sven Jörges. Die Verurteilung beruhte einzig und allein auf ihrer Aussage. Mein Mandant hatte das alles abgestritten. Er hat abgestritten, dass er, wie ihm vorgeworfen wurde, Sabrina mit Fotos unter Druck gesetzt haben soll und sie dann deswegen sich bereit erklärt haben soll, mit ihm sexuell zu verkehren. Aber obwohl es im Prozess Aussage gegen Aussage gestanden hatte, hatte das Gericht sich entschieden, nicht der Aussage meines Mandanten, sondern der Aussage von Sabrina den Vorzug zu geben. In einem solchen Fall, in dem es Aussage gegen Aussage steht, beneide ich keinen Richter. Es gilt in Deutschland die sogenannte richterliche Unabhängigkeit. Das heißt, der Richter kann sich hier von seiner Überzeugung leiten lassen. Er muss am Ende einfach nur, also in Anführungsstrichen einfach nur, plausibel und widerspruchsfrei erklären, warum er der einen Möglichkeit den Vorzug gegeben hat gegenüber womöglich einigen weiteren Möglichkeiten, die für den Angeklagten vielleicht viel besser gewesen wären. Dass diese Beweissituation Aussage gegen Aussage schwierig ist, das ist jetzt keine ganz neue Geschichte, die ich euch hier erzähle. Das hat die Justiz natürlich längst erkannt. Und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, kurz der BGH, der hat daher entschieden, dass immer dann, wenn eine Verurteilung ausschließlich auf der Aussage einer einzigen Person gestützt werden soll, die Angaben dieser Person ganz besonders gründlich und kritisch gewürdigt werden muss. Steht also dem Richter nur die Möglichkeit, eine Verurteilung auszusprechen aufgrund der einen Aussage des mutmaßlichen Opfers, dann muss er das Opfer einer, ich drück's mal wirklich juristisch aus, einer intensiven Glaubhaftigkeitsprüfung unterziehen. Und da gehören dann auch ganz viele Umstände rein, Nebenkriegsschauplätze zum Beispiel, ob das Opfer vielleicht schon mal vorbestraft war wegen einer Falschaussage oder ob Zeugen davon berichten konnten, dass das Opfer nach der mutmaßlichen Tat mit ihnen gesprochen hat und die Versionen ein bisschen abgeändert hatte. Das sind Dinge, die alle in einen großen Abwägungstopf rein müssen, um dann zu schauen als Gericht, ob die genannten Tatsachen wirklich nachvollziehbar sind oder ob es in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, zum Freispruch für den Angeklagten kommen muss. In unserem Fall war es nun so, dass das Amtsgericht Oldenburg Sabrina geglaubt hatte. Mein Mandant war wegen aller 5 Vorwürfe der Vergewaltigung allein aufgrund ihrer Aussage verurteilt worden. Jetzt bekam ich auf meinen Antrag hin, gute 2 Wochen später, die Verfahrensakte. Und ich stürzte mich natürlich gleich auf die Aussage von Sabrina. Und ich guckte natürlich, ob ich da irgendwelche Merkwürdigkeiten finde, Widersprüche. Und zwar Widersprüche in jeder einzelnen Aussage und dann auch nochmal, indem ich diese ganzen Aussagen miteinander verglichen habe. Denn glaubt mir eins, Lügen ist gar nicht so einfach. Also mal kurz zu sagen, ich bin zu spät, weil ich meinen Autoschlüssel gesucht habe, das geht. Aber wenn ihr eine ganze Geschichte erzählen sollt und immer wieder Nachfragen kommen, wenn da geschulte Leute, nämlich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht, euch in die Mangel nehmen würden, dann würdet ihr euch wundern, wie schwer es ist, immer wieder die Geschichte vor euer Auge zu rufen, eine Geschichte, die ihr selbst nie erlebt habt. Jetzt nehmen wir mal an, Sabrina hätte dem Gericht die Unwahrheit gesagt. Da muss man sagen, wäre hier das Lügen gar nicht mal so schwer gewesen. Warum? Weil sie nur an wenigen Stellen, zwar wesentlichen Stellen, aber wenigen Stellen überhaupt hätte lügen müssen. Denn beide, also mein Mandant wie Sabrina, sagten, dass sie sich kennen. Beide sprachen auch davon, dass sie sich geküsst hatten. Sie sprachen auch davon, dass sie Sex miteinander hatten, dass sie zusammen shoppen waren, dass sie sich immer wieder mal getroffen hatten. All das stand außer Frage. Sogar, dass mein Mandant von ihr intime Fotos geschossen haben sollte. Der entscheidende Punkt, wo es auseinanderklaffte, war, dass mein Mandant sie erpresst haben sollte mit eben diesen Fotos, nämlich nach dem Motto, wenn du jetzt mit mir nicht sexuell verkehrst, dann schicke ich diese Fotos deiner Mutter. Das heißt, die mögliche Lügengeschichte wäre nur ganz, ganz kurz in diesem Fall. Aber es kam noch was hinzu. Es fiel schon auf, dass die Polizei, das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft, ich sag's mal vorsichtig, Sabrina eher mit Samthandschuhen angefasst hatten. Es gab ganz wenig Rückfragen. Auch mein Verteidigerkollege, der damals in dem Prozess war, hatte nur wenig Fragen gestellt. Aber hinterher zu meckern und zu sagen, ich hätte es bestimmt anders gemacht, das ist immer leicht und das liegt mir gar nicht. Ich bin kein Freund von Kollegenschelte. Mein Motto lautet auch hier in diesem Prozess, besser machen. Also, es mussten natürlich im nächsten Aufguss, sprich in der Berufungsinstanz, sehr viel mehr Fragen an Sabrina gestellt werden. Sie war nun mal das einzige Beweismittel und Fakt ist, ich konnte überhaupt nicht beurteilen, ob Sabrina nun lügt oder nicht. Ich wusste, mein Mandant will einen Freispruch haben, aber anders als mein Mandant war ich bei der Tat nicht dabei. Die Polizei war auch nicht dabei, die Staatsanwaltschaft war nicht dabei, das Gericht war nicht dabei. Uns bleibt nur die Beweislage, nur die darf maßgeblich sein und das kann dann eben auch unbefriedigend sein. Aber was uns allen verboten ist, wir dürfen uns nicht von einer Intuition einfach leiten lassen. Von daher, ich möchte es nochmal sagen, wusste ich nicht, ob Sabrina gelogen hat oder nicht. Das galt es eben rauszufinden und da hilft es eben oftmals, ganz gezielte Fragen an die mutmaßlich Geschädigte zu stellen. Und um gute Fragen zu stellen, braucht man guten Input. Also war es mir ganz wichtig, durch meinen Mandanten im Gespräch möglichst viele Informationen zu sammeln. Zum Beispiel zu der Frage, ob denn die Frau von Sven Jörges, von meinem Mandanten, überhaupt von Sabrina gewusst hatte.
Petra, meine Frau, wusste rein gar nichts von meiner Affäre. Also zunächst mal jedenfalls. Und das war auch gut so. Petra betreibt zwar so ein Massagestudio. Sie wissen schon, Intimmassagen auf Wunsch auch gerne mit Happy End. Obwohl meine Frau, auf gut Deutsch gesagt, beruflich ständig mit anderen Männern rummacht, ist sie privat rasend eifersüchtig. Bei Fremdgehen brennt die Hütte. Deshalb war ich ja immer so vorsichtig. Bin extra nach Eutin gefahren. Bis Sabrina ihr dann eines Tages alles gesteckt hat. Von Vergewaltigung hat sie kein Wort gesagt, sondern von einer Freundschaft-Plus-Beziehung, wie sie es genannt hat. Sie müssen wissen, dass sie bei meiner Frau im Massagesalon gearbeitet hat. Irgendwann hätte meine Frau uns bestimmt irgendwo zusammen gesehen, also stellte ich die beiden nach einem Weilchen lieber einander vor. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, tauschten Nummern aus. Und dann konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie Sabrina plötzlich für meine Frau arbeitete und sich ihr Taschengeld aufbesserte. Das hat beim ersten Prozess übrigens niemanden interessiert, was die sonst noch so getrieben hat. Aber zwei Kunden aus dem Salon kenne ich ziemlich gut. Die werden jetzt sicher zu einer Zeugenaussage vor Gericht bereit sein.
Also das haute mich dann doch ein wenig um. Sabrina, das mutmaßliche Opfer von 5 Vergewaltigungen, war im Massagesalon die rechte Hand der Ehefrau und hatte mit dieser die Kunden glücklich gemacht. Also das war tatsächlich mit keinem Wort bei Gericht erwähnt worden. Um jetzt nicht missverstanden zu werden, die Tatsache, dass sie sich in dieser Form beruflich engagiert hatte, heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass sie deswegen auch freiwillig Sex mit meinem Mandanten gehabt haben muss. Aber um so ein bisschen einordnen zu können, Gemütslagen, Gefühlslagen, überhaupt der Umgang mit Sexualität, dafür konnte natürlich dieses berufliche Engagement durchaus von Interesse sein und muss natürlich jetzt in der Berufungsinstanz angesprochen werden. Fünf Monate, nachdem ich meinen Mandanten kennengelernt hatte, ging der Berufungsprozess dann los. Weil es in Oldenburg kein Landgericht gibt, sondern nur ein Amtsgericht, fand der Prozess beim Landgericht Lübeck statt. Mein Mandant machte jetzt in dem Prozess, wie schon im ersten Aufguss beim Amtsgericht, keine Angaben. Dann kam Sabrina als Zeugin dran. Nachdem sie erstmal am Stück berichtet hatte, was sie auch beim Amtsgericht schon gesagt hat, also wie alles im Einzelnen abgelaufen sein sollte, bekam ich das Fragerecht. Und natürlich fragte ich jetzt nicht einfach plump, sagen Sie mal, haben Sie im Massagesalon auch mal gearbeitet? Ich wagte mich langsam ran und fragte erstmal, ob sie den Massagesalon überhaupt kennt. Es kam ein zögerliches Ja von der Zeugin. Dann sprach ich sie auf Bilder an, die dort an der Wand hängen. Ich sag's gleich dazu, da sind Bilder mit nackten Männern und Frauen drauf. Und sie sagte, nein, von den Bildern weiß sie nichts. Ich fragte nochmal intensiver nach. Sie wollte dann vom Gericht wissen, ob sie das beantworten muss. Das Gericht nickte. Und dann sagte sie, ja, irgendwelche Bilder habe sie gesehen. Aber was da drauf ist, das wüsste sie nicht. Dann fragte ich sie, ob sie zwei bestimmte Herren schon mal dort in dem Salon gesehen habe. Ich nannte ihr die Namen, sie verneinte das. Und jetzt hatte ich sie am Haken. Ich wusste von Sven Jörges, dass diese beiden Männer, zwei Freunde von ihm, öfter von Sabrina massiert worden waren. Und genau das erklärte ich jetzt im Gericht und sagte, wenn Sabrina jetzt nicht endlich sich zusammenreißen würde und dazu Rede und Antwort stehen sollte, dann würde ich ihm einen Beweisantrag stellen, nämlich die beiden Herren als Zeugen laden lassen, damit sie bestätigen würden, dass sie mehrfach intim von Sabrina massiert worden waren. Sabrina brach in Tränen aus, das Gericht unterbrach die Hauptverhandlung und mein Mandant und ich hatten Gelegenheit, uns ein bisschen zu sortieren und auch ein wenig durchzuatmen. Nach einer halben Stunde ging es weiter und es wurde spannend. Man kann eben so einen Strafprozess nicht vorher anhand der Verfahrensakte einfach durchplanen. Und der Nebenklägervertreter meinte jedenfalls, auch einen Trumpf in der Hand zu haben. Der Prozess ging also weiter. Der Kollege beantragte die In-Augenscheinnahme, also das Anschauen eines Videos. Das Video sollte beweisen, dass es jedenfalls bei diesem fünften Treffen zum unfreiwilligen Beischlaf gekommen war. Das, so argumentierte der Anwalt, würde nicht nur beweisen, dass es die fünfte Vergewaltigung tatsächlich gegeben hatte, sondern es hätte auch eine ganz bemerkenswerte Indizwirkung dafür, dass auch die anderen 4 Treffen letztlich in Vergewaltigungen gemündet hatten. Die Intention des Kollegen war klar. Unsere Zeugin war stark ins Wackeln gekommen. Und mein Ziel war es, dass das Gericht womöglich aufgrund der mittlerweile wackelnden Zeugin sich nicht mehr trauen würde, später eine Verurteilung auf genau diese Aussage von Sabrina zu stützen. Und jetzt versuchte der Kollege eben auch wieder, durch Tatsachen, die er einbringt, die Glaubhaftigkeit der Angaben von Sabrina wieder zurückzuholen. Also um es ganz ehrlich zu sagen, ich war schon recht baff gewesen und etwas aus der Spur, als dieser Antrag vom Kollegen gekommen war. Denn so wie auch von der Tätigkeit im Massagesalon von Sabrina kein Wort beim Amtsgericht gefallen war, so waren auch die Videos bislang mit keinem Wort erwähnt worden. Aber klar, Sven Jörges, der kannte die Videos natürlich, der wusste, dass es Videoaufnahmen gab und er sah diesem angekündigten Video, anders als ich, ziemlich gelassen entgegen.
Ich hätte nicht gedacht, dass Sabrina sich das trauen würde. kann mich noch gut an die Szene erinnern. Wir hatten Streit und sie hat hysterisch die Handycam auf mich gerichtet. Da ist keine Sexszene drauf, im Gegenteil. Sie hat mir da gerade eröffnet, dass sie mit Petra, also mit meiner Frau, geredet hat. Ihr anscheinend alles erzählt hat. Sie wollte mich eindeutig unter Druck setzen damit. Aber nicht mit mir. Ich lass mich doch nicht provozieren. Sie hat es dann eingesehen und wieder gut gemacht. Falls Sie wissen, was ich damit meine. Das andere Video hat sie im Auto gedreht. Da war schon alles wieder okay. Sie hat mich gebeten, nichts ihrer Mutter zu erzählen. Keine Ahnung, wie sie auf so eine Idee gekommen ist. Übrigens, Herr Lukas, Videomaterial hätte ich auch. Naja, ich habe bei unseren Treffen immer mal heimlich eine Videokamera mitlaufen lassen. Man sieht Sabrina und mich, wie wir gemeinsam mit meiner Frau im Auto unterwegs sind. Und in einem anderen Film haben wir gemeinsam Sex. Das sind heimliche Aufnahmen, Herr Lukas. Das ist doch vor Gericht nicht erlaubt, oder? Da ist allerdings noch etwas. Tja, also, es ist so, bei dem Video, das uns beim Sex zeigt, könnte man meinen, es handle sich um eine Vergewaltigung. Da ging es ein bisschen härter zur Sache. Das hatten wir aber nur gespielt. Auch deshalb habe ich bis jetzt gedacht, dass wir damit nicht viel anfangen können.
Das besagte Video, auf das der Kollege angespielt hatte, bekam ich einen Tag vor Fortsetzung des Prozesses in meine Kanzlei geschickt. Das Video bestand aus zwei Sequenzen. Die eine Sequenz zeigt meinen Mandanten mit Sabrina, wie er in Richtung seiner Wohnung mit ihr geht. Die zweite Sequenz zeigt, wie die beiden, wohlgemerkt 34 Minuten später, die Wohnung wieder verlassen. Was in diesen 34 Minuten passiert sein mag, dazu schweigt sich dieses Video aus. Aber mir wurde sehr schnell klar, warum der Kollege so einen Wert auf diese Videos gelegt hatte. Denn in der ersten Sequenz sollten wir meinen Mandanten dann doch ganz anders kennenlernen, als wir es im Prozess erlebt hatten. Da war nichts mehr von diesem wirklich großartigen Charme, den er versprühte, zu spüren. Er war ruppig, also verbal ruppig und sehr, sehr unangenehm zu Sabrina. Fordernd war er. Immer wieder vielen Sätze wie "Hab dich nicht so" und auch der doch bemerkenswerte Satz "Mach's wieder gut". Trotzdem, auch wenn das jetzt erstmal unangenehm war für die Position meines Mandanten, wissen wir eben nicht, was in diesen 34 Minuten passiert ist. Es kann doch sein, dass die beiden sich in dieser doch recht langen Zeit zunächst wieder vertragen hatten und dann versöhnlich, einvernehmlich Sex hatten. Natürlich kann es auch sein, dass die beiden zunächst noch unter diesem Druck den Sex hatten, also nicht einvernehmlich, und sich dann erst vertragen haben. Aber das wissen wir eben nicht. Fakt ist, als sie die Wohnung verlassen haben, waren die beiden gut drauf, haben miteinander ganz normal gesprochen und wirklich harmonische Dialoge geführt. Und es war ja nicht das einzige Video. Mein Mandant hatte mich ja parallel auch mit Videomaterial gefüttert. Und ich habe mir dann diese Videos im Anschluss angeschaut. Zunächst mal das Video, bei dem er mit Sabrina Sex hatte. Das war dann die Geschichte mit der angeblich gespielten Vergewaltigung. Und ganz ehrlich, kein Zweifel, die Vergewaltigung war tatsächlich gespielt. Sie war schlecht gespielt, grottenschlecht. Also an beiden Hauptdarstellern war eindeutig kein Schauspieler verloren gegangen. Aber dieses Filmchen, das zeigte eines ganz klar. Die beiden, die hatten Spaß zusammen im Bett. Die waren sehr vertraut und haben dann sich eben zu solchen, bemerkenswerten Späßchen eben hinreißen lassen. Das andere Video, das war dann ein Dreier, aber ganz unsexuell, nämlich eine Autofahrt. In dem Auto saß mein Mandant zusammen mit seiner Frau und mit Sabrina und man quatschte über die schulischen Leistungen von Sabrina, diskutierte, ob der Klavierunterricht fortgeführt werden soll. Also die Gesprächsatmosphäre, die war richtig familiär und ich fragte mich ehrlich gesagt schon, ob dieses Sugar Daddy-Ding denn wirklich hatte sein müssen. Als der Prozess dann am nächsten Tag weiterging, da wurden die Videos im Sitzungssaal abgespielt oder, wie die Juristen sagen, in Augenschein genommen. Das ist erstmal komisch, weil die Staatsanwaltschaft, das Gericht und auch die Verteidigung, wir alle kannten ja die Videos. Aber es gilt in deutschen Strafprozessen der sogenannte Unmittelbarkeitsgrundsatz. Der Unmittelbarkeitsgrundsatz, der sagt, dass grundsätzlich alle Tatsachen, die das Gericht später im Urteil berücksichtigen will, auch im Prozess eingeführt worden, stattgefunden haben müssen. Und dazu gehörten eben auch die Videos und deshalb mussten wir uns die Videos eben alle nochmal anschauen. Danach bat die Richterin den Staatsanwalt, den Nebenklägervertreter und mich als Verteidiger zusammen mit den Schöffenrichtern zu sich ins Besprechungszimmer, um ein Rechtsgespräch zu führen. Als wir dann in dem Besprechungsraum saßen, da ergriff die Richterin dann sogleich das Wort. Sie machte gar nicht lange rum. Nach dem jetzigen Stand der Beweisaufnahme holte sie aus. Da ist nach vorsichtiger Einschätzung des Gerichts im Zweifel für meinen Mandanten der Nachweis für die ersten 4 Vergewaltigungen nicht erbracht. Ja, das sah ich auch so. Ich war mir sicher, dass wir für diese 4 Fälle Freisprüche holen würden. Sabrina hatte zwar meinen Mandanten belastet, aber die Videos, die wir vorgelegt hatten, die ließen noch sehr zweifeln, ob nicht in dieser Phase dieser Sugar-Daddy-Beziehung alles zwischen den beiden freiwillig abgelaufen war. Die Richterin sagt deswegen zu Recht, mich kneift jetzt noch der 5. Fall. Da ist es noch nicht so ganz klar. Sie gab mir recht, dass man natürlich die eigentliche Sexualsituation nicht sieht. Wir haben die 2 Sequenzen und eben diese 34 Minuten dazwischen, die nicht gedreht worden sind, die nicht gefilmt worden sind. Andererseits sagt sie, haben wir da eben die Aussage? Sabrina ist strikt bei ihrer Aussage geblieben und wir haben ihren Mandanten erlebt, wie energisch er auf Sabrina da eingeredet hatte. Das, was wir da versuchten in diesem Zimmer des Gerichts, das war ein sogenannter Deal. Deal klingt natürlich erstmal gefährlich und nicht so ganz sauber, aber ich kann euch beruhigen, der Deal ist im Gesetz klar geregelt. Das heißt, im Normalfall, da ziehen sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, so wie auch in diesem Fall, ins richterliche Beratungszimmer zurück. Und dann werden mal alle Fakten, was man in der Beweisaufnahme so gehört und gesehen hat, auf den Tisch geworfen. Das haben wir hier gemacht und man guckt dann eben, und das ist auch hier so passiert, ob man sich nicht irgendwie einigen kann, dass das, was die Beweisaufnahme sicher ergeben hat, vom Angeklagten eingeräumt wird und auf der Gegenseite man dem Angeklagten ein Angebot macht, eine Strafhöhe anbietet, mit der Staatsanwaltschaft, Gericht, Verteidigung und vor allem der, den es betrifft, der Angeklagte gut leben können. So ein Geständnis, das darf dann kein Zweckgeständnis sein, nach dem Motto, okay, ich räume es ein, Hauptsache die Strafe ist niedrig. Deswegen muss das Gericht auch bei einem solchen Deal hinterher noch die wichtigsten Zeugen anhören, vor allem in der Regel den sachbearbeitenden Polizisten, um sozusagen dieses kurze Geständnis abzuklopfen. Und der Verurteilte, der später Verurteilte, der darf auch im Falle eines Deals hinterher Rechtsmittel einlegen. Das heißt, der Mandant im Falle einer Berufungsverhandlung kann hinterher durchaus noch Revision einlegen. Naja, und im konkreten Fall, da bot die Richterin eben an, dass der Mandant doch bitte diesen 5. Fall einräumen möge, wenn er denn zuträfe. Und auf der anderen Seite bot sie an, dass er dafür eine Freiheitsstrafe bekommen sollte zwischen 1 Jahr und 6 Monaten und 1 Jahr und 10 Monaten. Das Bemerkenswerte an diesem Angebot war, dass das Gesetz sagt, dass bis zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren eine Freiheitsstrafe noch zur Bewährung ausgesetzt werden darf. Das heißt, bei dem Angebot 1,6 bis 1,10 würde mein Mandant hier noch Bewährung bekommen sollen. So hat es das Gericht angeboten. Eben noch beim Amtsgericht 3 Jahre, 10 Monate bekommen, würde er hier ein freier Mann bleiben. Die Gretchenfrage war also, den kurzen Weg wählen oder weiterkämpfen. Aber weiterkämpfen würde heißen, wenn man den Kampf verliert, dann gäbe es keine Bewährungsstrafe mehr, weil die Strafe ohne ein Geständnis würde sicherlich über 2 Jahren liegen und da sieht das Gesetz eben keine Bewährung mehr vor. Also nimmt man den berühmten Spatz in der Hand, Bewährungsstrafe, oder die Taube auf dem Dach, man kämpft und zur Not geht's eben in den Knast. Das konnte nach langer Beratung nur ganz allein mein Mandant entscheiden. Ich hatte mir vom Gericht 1 Stunde Zeit erbeten, um in Ruhe mit Sven Jörges das Angebot durchzusprechen. Sven Jörges war hin und her gerissen. Der Freispruch, der schien auch in Fall 5 zum Greifen nahe, aber andererseits war hier nichts sicher. In dem einen Moment war Sven Jörges kurz davor, sich auf den Deal einzulassen, der ihm die Freiheit ja garantierte. Und dann zeigte er sich wieder kämpferisch und außer sich bei der Vorstellung, etwas zuzugeben, was er, wie er sagte, 1000%ig nicht gemacht hatte. Also man konnte förmlich sehen, wie er mit sich rang, bis kurz vor Ablauf der Stunde dann der Wunsch nach Gewissheit und einer sicheren Lösung siegte.
Okay, Herr Lukas. Eigentlich habe ich keine Wahl. Wir machen es. Ich will die ganze Sache endlich hinter mir haben.
Der Prozess wurde fortgesetzt. Ich erklärte als Verteidiger für meinen Mandanten in dürren Worten, der Angeklagte räumt den Sachverhalt in Fall 5 der Anklage in objektiver und subjektiver Hinsicht ein. Das war das Geständnis von Sven Jörges, das er auf eine Rückfrage der Richterin mit richtig bestätigte. Mehr wurde von ihm nicht erwartet. Am Ende urteilte das Gericht, dass mein Mandant wegen eines Falls der Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt wird, ausgesetzt zur Bewährung. Eine Woche später wurde das Urteil rechtskräftig. Sven Jörges musste mit seinen 63 Jahren nicht ins Gefängnis. Auftrag erfolgreich ausgeführt. Also, Ende gut, alles gut. Nein, so einfach ist das Leben eben nur ganz selten. Was im Anschluss an diesen Fall noch geschah, ja, das ließ mich, meinen Beruf als Anwalt und Strafverteidiger, plötzlich aus zweierlei Blickwinkeln neu betrachten und letztlich auch neu bewerten. Es war schon einige Zeit nach dem Prozess ins Land gegangen. Ich befand mich auf meiner Lieblingsinsel Mallorca, als ich von Petra Jörges eine Textnachricht erhielt. Sie hatte sich zuvor noch nie bei mir gemeldet. Sie bat mich in dieser Textnachricht um dringenden Rückruf. Mit leiser, zittriger Stimme hauchte sie in den Hörer: Mein Mann ist tot, Herzinfarkt. Es entstand eine lange Pause. Ich mochte Sven Jörges sehr und der Tod machte mich wahnsinnig betroffen. Außerdem wurde ich in diesem Moment von einer Vielzahl an Gedanken regelrecht überrannt. Allem voran beschäftigte mich die Frage, ob es denn im Nachhinein überhaupt richtig war, für meinen Mandanten Jörges nicht weitergekämpft zu haben, uns nicht gegen den verbleibenden 5. Vergewaltigungsvorwurf mit allen nur denkbaren Mitteln zur Wehr gesetzt zu haben. Vielleicht wäre Sven Jörges einfach glücklicher gewesen, wenn er die Gewissheit bis zu seinem Tod gehabt hätte, bis zuletzt um seine Unschuld gekämpft zu haben. So aber war er, qua rechtskräftigem Urteil, ein Vergewaltiger. Ich befand mich in einem völligen Gedankenwirrwarr. Ich saß am Strand, schaute auf das weite, weite Meer und hatte genau genommen viel Zeit. Letztlich war es Tom Behnke. Tom Behnke, ihr wisst noch, wer das war. Das ist mein Jugendfreund aus Oldenburg in Holstein, der aus dem Nachbarhaus meiner Großeltern, der die ganze Zeit auf meine Textnachricht nicht geantwortet hatte. Der war es, der mir letztlich aus diesem ganzen gedanklichen Durcheinander herausgeholfen hatte. Er hatte sich die ganze Zeit nicht gerührt und ich hatte einfach nicht verstanden, warum er sich auf meine doch nette Nachricht und den Wunsch, ihn einfach wiederzusehen, nicht gemeldet hatte. Jetzt also hatte er mir eine E-Mail-Nachricht geschrieben und der Inhalt, der traf mich tief im Herzen.
Lieber Stefan, zunächst sorry, dass ich auf deine letzten Mails so lange nicht geantwortet habe. Du hast mir voller Freude von deinem Kontakt mit Sven Jörges erzählt und später mit Stolz geschrieben, dass du ihn verteidigt und ein gutes Urteil erreicht hast. Ich brauchte einige Zeit, um deinen Stolz nachzuvollziehen. Ich verstehe es nach langem Überlegen so. Als Strafverteidiger ist man selbstverständlich stolz, wenn man für seinen Mandanten das Bestmögliche herausholt. Es ist nun mal der Job, für seinen Mandanten alle Möglichkeiten des Rechts auszuschöpfen. Ich glaube auch, dass es oft nicht einfach ist, seine persönliche Meinung zu seinem Mandanten zurückzustellen oder gar auszublenden. Aber warum ich mich nicht gemeldet habe? Ich war Anfang der 80er Jahre mit Sven Jörges befreundet. Er war ein großzügiger Typ, gab Schauspielunterricht und nahm mich oft zu allen möglichen Veranstaltungen mit. Irgendwann kam auch meine 3 Jahre ältere Schwester mit dazu. Dann verschwand er ziemlich plötzlich aus meinem Leben. Ich konnte mir damals keinen Reim darauf machen. Erst 9 Jahre später sollte ich erfahren, warum. Nachdem meine Schwester 3 Jahre verheiratet war, erzählte sie meinem Schwager und mir, dass sie von Sven vergewaltigt worden war. Sie war zu der Zeit 20 Jahre alt gewesen. Sie hatte die ganzen Jahre nichts gesagt, weder mir noch meinen Eltern. Mein Schwager und ich waren fix und fertig. Wir überzeugten Beate, die Vergewaltigung zur Anzeige zu bringen. Du kannst dir wohl vorstellen, was die Polizeibeamten uns nach der langen Zeit zu den Erfolgsaussichten gesagt haben. Wir blieben dran, aber es passierte rein gar nichts. 6 Jahre später fragte mich die Mutter eines 8-jährigen Mädchens in Oldenburg, ob ich Sven Jörges kennen würde. Sie erzählte mir, dass er ihrer Tochter Schauspielunterricht gegeben hatte. Sie hatte großes Vertrauen zu mir und erzählte mir, dass Sven Jörges ihre Tochter sexuell genötigt hatte. Es kam auch hier zur Anzeige und auch hier passierte ihm wieder nichts. Es kam in Oldenburg zu weiteren Vorfällen und es sprach sich herum, was mit Sven los war, und schließlich verschwand er aus Oldenburg. Wieder einige Jahre später erfuhr ich, dass Sven wegen Vergewaltigung angeklagt worden war. Was daraus wurde, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Dennoch gab es eine Homepage von Sven. Er gibt weiterhin Kindern und Jugendlichen Schauspielunterricht. Warum wurde das nicht vom Gesetzgeber verhindert? Das, weswegen du mit Sven Jörges in Verbindung gekommen bist, war übrigens nur die Spitze dessen, was er angerichtet hat. Zu guter Letzt schreibst du mir dann, dass du ihn verteidigt hast. Über 30 Jahre hat Sven Jörges endloses Leid über unzählige Mädchen, Frauen und Familien gebracht. Nicht zuletzt über meine Schwester und damit über meine ganze Familie. Eine gerechte Strafe hat er von keinem Gericht bekommen. Nur Gott hat ihn mit einem frühen Tod bestraft. Mein lieber Stefan, die Sache ist für mich erledigt und begraben. Lass uns bitte nicht weiter darüber reden. Lass uns die Tage doch gerne telefonieren. Haben viel zu lange nicht miteinander gequatscht. Dein Tom.
Die E-Mail, die Tom mir geschrieben hatte, die hatte mich sehr betroffen gemacht. Sie war inhaltlich so stark und sie soll heute stellvertretend sein für die Zuhörerfragen, die sonst immer am Ende eines jeden Podcasts drankommen und von euch immer so großartig gestellt werden. Aber es war so viel drin in dieser Mail und darauf möchte ich gerne eingehen. Ich war zunächst mal vor allem erschüttert. Ich war erschüttert darüber, was mein alter Freund und seine liebe Schwester alles durchgemacht hatten. Und für all das, was sie durchgemacht hatten, war nur einer verantwortlich, nämlich mein Mandant Sven Jörges. Sven Jörges hatte ich genau genommen die ganze Zeit völlig unkritisch gesehen. Ich hatte einerseits den Mandantenauftrag. Er wollte möglichst gut aus der ihm vorgeworfenen Straftat rauskommen. Und diesen Auftrag hatte ich dann auch mit Bravour, muss man sagen, erfüllt. Der Deal war gut. Er war mit Sven Jörges abgesprochen. Es war sein Auftrag, diesen Deal zu machen. Andererseits hatte ich ihn sehr nah, ich sage rückwirkend, zu nah an mich rangelassen. Ich hatte mich sehr solidarisiert. Mein Auftrag war erfüllt und doch belastete mich genau das, was Sven Jörges belastete. Ich spürte, wie ich über meine Verteidigerleistung hinaus mit ihm mitfühlte. Ich ertappte mich dabei, wie ich mich für ihn zunächst persönlich freuen und dann aber auch mit ihm persönlich leiden konnte. Und genau diese Freude und mein immer stärker werdendes Mitgefühl für die späteren Sorgen von Sven Jörges, die waren einfach unaufhaltsam immer mehr in den Vordergrund gerückt und haben letztlich dafür gesorgt, dass ich gewisse Grenzen nicht mehr klar genug gezogen hatte. Und so wie ich eben noch so nah an Sven Jörges dran war, so war ich schlagartig plötzlich ganz nah dran an den vielen Opfern, denen gegenüber Sven Jörges Täter gewesen war. Nicht zuletzt mein Freund Tom, besser gesagt seine Schwester. Mit wenig Fingerspitzengefühl habe ich letztlich am Ende ungewollt die Gefühle von Tom getreten, der seinerseits es geschafft hatte, genau die Trennung vorzunehmen, die mir nicht mehr gelungen war. Er hatte das alles über Monate sacken lassen. Er hatte mich nicht angerufen, mich angemacht, gesagt, Stefan, was soll das eigentlich? Weißt du eigentlich, was passiert ist? Nein, er hat es sacken lassen und mir eine Mail geschrieben, in der er eben klar differenzierte. Und zwar zwischen meiner Leistung als Verteidiger, die ich ja mit Bravour hinbekommen hatte, meinem Verhältnis zum Mandanten, das ich ja bis zu einem gewissen Grad auch ausleben durfte, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad, und dem, was ihn als Mensch so sehr bewegte. Und dann rief er mich an. Wenige Worte reichten, um mich wirklich glücklich und dankbar zu machen. Ich bin's, Stefan, mein Freund. Ich bin's, Tom. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Was mir in meiner Arbeit immer wieder bewusst wird, wo Menschen sind, passieren Straftaten. Schon immer. Und es gibt wenig Grund zu hoffen, dass sich das jemals ändern wird. Denn die Erfahrung zeigt, es genügt eine Kleinigkeit und man wird zum Täter oder zum Opfer.
Täter und Opfer. Von und mit Rechtsanwalt Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. Redaktion Bettina Hallstrick. Produktion Christoph Tampe, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Die Bücher von Stefan Lukas erscheinen in der Verlagsgruppe Drömer Knauer.
Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com/lukas, geschrieben mit C, findest du auch in den Shownotes.